Es wird 12 Uhr und jetzt ist Jessica für uns da.
Das NDR 2 Update um 12 mit Jessica Liedtke.
Lufthansa-Streiks und hohe Kerosinpreise. Das ist keine einfache Zeit für die Flugbranche. Wie viel merken wir davon beim Reisen? Und mehr Lademöglichkeiten für E-Autos. Heute startet ein neues Förderprogramm. Blauer Kranich auf gelbem Grund. Das Logo der Lufthansa kennt vermutlich jedes Kind. Kein Wunder, die gibt es ja auch schon seit 100 Jahren. Heute wird die Lufthansa-Gründung mit einem großen Festakt am Frankfurter Flughafen begangen. Dabei dürften da viele gar nicht zum Feiern zumute sein, denn es gibt wieder eine große Streikwelle bei der Lufthansa. Meine Kollegin Anna Rüther war heute Morgen am Hamburger Flughafen.
Keine suchenden Blicke zur Anzeigetafel, kein hektisches mit den Koffern durch das Terminal rollen. Viel zu lang angekündigt und viel zu gelernt sind der Streik und seine Auswirkungen hier am Flughafen. Heute ist es das Kabinenpersonal der Lufthansa, das von der Gewerkschaft zu einem zweitägigen Streik aufgerufen ist. Betroffen sind in diesen 48 Stunden allein in Hamburg mehr als 40 Starts und Landungen nach Frankfurt und München. Und schon jetzt sind die nächsten Streiks angekündigt. Für morgen und übermorgen sind es erneut die Piloten, die ihre Arbeit niederlegen sollen.
Danke, Anna. Markus Plettendorf aus der NDR-Wirtschaftsredaktion. Scheint so, als hätten wir uns an die Streiks schon gewöhnt. Warum wird gerade bei der Lufthansa so oft gestreikt?
Ja, das ist ein bisschen wie bei der Bahn und ihren Lokführern. Da sind in einem Betrieb mehrere spezialisierte Berufsgruppen wie Piloten, wie Kabinenpersonal, wie Bodenabfertiger, Sicherheitskontrolleure. Und fast alle haben irgendwie ihre eigene Gewerkschaft und diese Gewerkschaften konkurrieren dann auch noch untereinander. Wenn nur eine Gruppe streikt, ist eben der ganze Laden lahmgelegt. Und nicht zuletzt ist die Atmosphäre im Konzern schon seit Jahren so schwierig, weil das Management auch immer neue Airline-Töchter gründet. Zum Beispiel City Airlines oder Discover. Zum Konzern gehören inzwischen 14 Marken, um die hohen Personalkosten der alten Marken, vor allem der Lufthansa Classic, zu umgehen.
Und diese Streiks, die fallen jetzt in eine Zeit, die auch für die Airlines schwierig ist. Durch den Iran-Krieg haben sich die Preise für den Treibstoff für Kerosin mehr als verdoppelt. Merken wir davon dann auch schon was, wenn wir jetzt einen Flug buchen?
Ja, das fängt gerade an. Air France, KLM oder auch Air New Zealand kündigen schon mal 50 Euro Aufschlag auf Langstrecken an. Thai Airways kommt mit 10% mehr pro Ticket um die Ecke. British Airways und ihre Schwestern, die wollen erstmal nicht erhöhen. Auch Lufthansa sagt, zumindest bis Oktober sind wir bei den Preisen zum Teil abgesichert. Da hat man sich langfristige Optionen auf Kerosin gesichert. Allerdings muss der Sprit auch verfügbar sein. Und hier warnt der Flughafenverband, ab Anfang Mai kann es auch hierzulande eng werden mit der reinen physischen Verfügbarkeit von Kerosin.
Kann man also sagen, Glück gehabt, wer schon gebucht hat?
Jein. Das kommt jetzt auf die Höhe der Preissprünge, auf Fristen, auf allgemeine Geschäftsbedingungen an. Grob gesagt, wer eine Pauschalreise gebucht hat, ja, da sind Nachforderungen des Reiseanbieters nicht ausgeschlossen. Wer direkt bei der Airline gebucht hat, der ist fast immer sicher vor nachträglicher Erhöhung. Aber die Airlines, die finden natürlich trotzdem Hintertürchen. US-Gesellschaften wie Southwest oder Delta haben jetzt statt der Ticketpreise einfach mal die Gepäckgebühren erhöht. Bei Delta zum Beispiel können da schon mal $200 zusammenkommen.
Oha, Markus, danke dir für diese Infos. Die hohen Ölpreise machen also Fliegen und Autofahren gerade teurer für uns. Außer ihr fahrt ein E-Auto. Da sind die Probleme anders gelagert. Wo lade ich das überhaupt auf? Wenn ihr ein eigenes Haus habt, seid ihr möglicherweise fein raus und habt schon längst eine Ladebox an eurer Garage angeschraubt. In einem Mehrfamilienhaus ist das aber schwieriger. Die große Frage in dem Fall, wer übernimmt eigentlich die Kosten dafür? Die Bundesregierung sagt, wir machen das. Wir fördern Wallboxen und Netzanschlüsse mit insgesamt 500 Millionen Euro. Ab heute können wir dafür die Anträge stellen. Jim Bob Nikschas, NDR 2 Berlin. Was muss ich dafür tun und wie schnell muss ich vor allem sein?
Also als Mieterin oder Mieter kann ich ja erstmal nur dem Vermieter, also Eigentümer der Wohnung, Bescheid geben. Die müssen sich dann zusammensetzen, im besten Fall die Eigentümergemeinschaft, ob sie das wollen und sich dann ab heute online bewerben. 500 Millionen Euro gibt's ja bis November, aber die Anträge werden halt direkt bearbeitet. Es kann also auch irgendwann vorher schon aufgebraucht sein, dieser Topf. Wichtig bei all dem ist, erst dann die Handwerker zu bestellen, wenn das alles fix ist, also es einen positiven Bescheid gibt, denn nur dann gibt's auch das Geld. Und dann können das bis zu 2.000 Euro sein, je nachdem, ob man seinen seinen Stellplatz nur verkabelt, eine Wallbox kauft oder sogar einen richtigen Ladepunkt einrichtet, wo das Auto den Strom dann speichern und auch wieder ins Netz abgeben kann.
Und kommt für diese Förderung wirklich jedes Mehrfamilienhaus in Frage?
Ganz klar nein, denn es gibt eine Menge Voraussetzungen. Mindestens 20% aller Stellplätze im Haus müssen mindestens mal verkabelt werden, so steht es in der Richtlinie. Beziehungsweise es müssen auf jeden Fall 6 Parkplätze sein. Wenn es nur 5 sind, dann gibt es keine Förderung. Die Regierung will halt klotzen, sage ich mal, und nicht kleckern. Deswegen fallen einige Häuser durchs Raster. Was auch die Kritik unter anderem der Grünen an dieser Förderung ist, dass sich nämlich auch große Immobilienfirmen bewerben können, die das Geld eventuell gar nicht brauchen. Hashtag Politik mit der Gießkanne. Positiv in Sachen Klima auf jeden Fall, der Strom muss immer aus erneuerbaren Energien kommen.
So, und diese E-Ladestation-Förderung, die soll ja dazu führen, dass wir alle mehr E-Autos fahren. Aber bringt es das wirklich?
Also Potenzial gibt's schon. 21 Millionen Wohnungen in ganz Deutschland sind Teil von Mehrparteienhäusern. Knapp 9 Millionen Stellplätze hat man gezählt. Und viele würden ja dann doch gerne zu Hause laden und keine Säule draußen irgendwo suchen müssen. Der Einbau ist aber weiterhin nicht so leicht. Also viele Fragen müssen geklärt werden. Wollen alle im Haus diese Boxen haben? Wie rechnet man das später ab, wenn man sich eine Wallbox teilt und so weiter? Studien haben ausgerechnet, dass von diesen 9 Millionen Parkplätzen am Ende so 5-6% tatsächlich nachgerüstet werden können. In Summe muss also noch ein bisschen mehr passieren, zum Beispiel auch noch mehr Ladesäulen auf der Straße vor meinem Haus oder so.
Okay, danke für diese Infos nach Berlin. Das kennt ihr vielleicht auch. Ungeöffnete Briefe sammeln sich auf dem Schreibtisch, Unterlagen stapeln sich. Da muss erst wieder ein Wochenende her, um das alles abzuarbeiten. Das sieht in deutschen Gerichten nicht anders aus, beziehungsweise sogar noch schlimmer. Kistenweise unbearbeitete Akten führen zu immer mehr unerledigten Verfahren. Beschuldigte und Opfer müssen jahrelang auf ein Urteil warten, auch bei uns im Norden.
Peter Walter arbeitet als Richter am Amtsgericht Bremen.
Wir werden Kopien aus Gans gefertigt.
Der Kopierraum, in dem er jetzt steht, ist schmal, zu schmal. Links von Walter stapeln sich braune Umzugskartons bis hoch zur Decke.
Es gibt Verfahren, die haben eine Komplexität, dass ich sie nicht im normalen Tagesbetrieb erledigen kann. Die stauen sich, da bildet sich ein Rückstau.
In den Kisten lagern Akten von den Strafverfahren, die bisher nicht verhandelt wurden.
Das schaffe ich nur, wenn ich eine Wochenendschicht einlege.
Im Jahr 2014 dauerte ein Strafverfahren vor dem Bremer Amtsgericht noch durchschnittlich 5 Monate. 2024 waren es schon fast 7 Monate. Auch in den anderen norddeutschen Bundesländern ist die Dauer der Strafverfahren vor Amtsgerichten in diesem Zeitraum angestiegen.
Das sind also keine Ausreißer und Einzelfälle.
Laut Matthias Jahn von der Frankfurter Goethe-Universität sind Gerichtsverfahren mittlerweile aufwendiger und komplexer. Zum Beispiel bei Wirtschaftsstrafsachen.
Wo terabyteweise Daten in ein Verfahren hineingegeben werden, das verzögert die Verfahren und dieser Zustand ist kaum mehr hinnehmbar.
Das habe auch mit der Anzahl an technischen Geräten zu tun, die viele Menschen mittlerweile privat und für die Arbeit nutzten.
Ja, es hat definitiv zugenommen.
Das beobachtet Daniel Zenz. Beim Landeskriminalamt Kiel arbeitet er als ITler seit 12 Jahren.
Vor 12 Jahren hatte nicht jeder ein Tablet und somit hat man jetzt nicht mehr ein Asservat pro Person, sondern vielleicht 5 oder 6.
Das Bundesjustizministerium teilt auf NDR-Anfrage schriftlich mit, die Justiz leide an vielen Stellen an Überlastung. Deshalb habe man den Ländern angeboten, ein Paket für den Rechtsstaat zu schließen, heißt es.
Wir sind als Bund bereit, hierfür rund 500 Millionen in die Hand zu nehmen, für die Digitalisierung und für mehr Personal.
Zudem solle geprüft werden, wie sich das Strafrecht modernisieren lasse, welche, Zitat, Vorschriften überflüssig sind und gestrichen werden könnten.
Man fragt sich, wird man den Dingen noch gerecht?
Peter Walter am Landgericht Bremen versucht indes weiter, der Aktenflut mit Wochenendschichten irgendwie entgegenzuwirken.
Was ein Stress. Das war ein Beitrag von Nadja Mitzkat und Lisa Henschel. Und den Film dazu, den seht ihr heute Abend im NDR Fernsehen bei Panorama 3.
Und gerade habt ihr gehört, Jessica Liedtke mit dem NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.